Bevor ich mit der Predigt anfange, hätte ich einfach gesagt, dass wir noch mal kurz miteinander beten. Lieber Jesus, wir stehen an diesem Morgen vor dir und ich möchte einfach darum bitten, dass du es doch schenkst, dass ja, dein Wort du in die Herzen der all derer, die heute hier sind, einfach umsetzt, übersetzt. Und ich möchte dich einfach darum bitten, dass du durch dein Wort unser aller Herzen bewegst und anrührst. Du großer, lebendiger und heiliger Gott. Amen. Danke, Matthias, für den Vers 15, den du gerade eben schon zitiert hast. Ich lese noch mal kurz vor, da heißt es, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig, seid aber jederzeit bereit, zur Verantwortung jedem gegenüber der Rechenschaft von euch über die Hoffnung, die in euch ist, fordert. Ja, heute ist auch so ein Tag, wo im Grunde genommen Rechenschaft abgegeben wird über die Hoffnung, die zum Beispiel in David vorhanden ist. Er hat einen Zeitpunkt in seinem Leben, wo Jesus hineingetreten ist und er einfach sagt, hat der Jesus, jawohl, ich möchte mein Leben mit dir leben. Ich möchte, dass du die Herrschaft über mein Leben hast. Und ich habe meine Predigt heute Morgen überschrieben mit einem Slogan, Taufe, Doppelpunkt, mehr als ein Symbol. Die Frage, die sich daraus resultiert, ist, was rettet? Was rettet dich? Was rettet mich? Was rettet David? Ist es der Glaube? Oder ist es die Taufe? Markus 16, Vers 16 macht es sehr, sehr deutlich. Dort heißt es, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet. So, kommt dort ein Punkt oder ein Komma? Nee, es kommt ein Komma. Denn dann heißt es, wer aber ungläubig ist, wird verdammt, beziehungsweise, man könnte das auch so übersetzen, wird in die ewige Verdammnis gehen, sprich, wir kennen das unter dem Begriff Hölle. Was heißt das? Hier heißt es, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Und dann aber, wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Das heißt im Klartext, der Glaube ist entscheidend für die Errettung durch Jesus Christus. Deswegen heißt es nicht, dass die Taufe unwichtig ist. Aber festzuhalten ist, dass die Taufe nicht heilsnotwendig ist oder heilsbedeutend. Das wird schon allein dadurch sichtbar oder deutlich, dass Jesus mit einem Verbrecher oder mit zwei Verbrechern am Kreuz hing und einer von denen hat, währenddem sie dort hingen, gemerkt, der Mann, der da neben uns oder in der Mitte von uns hängt, der ist anders als wir. Der eine hat erkannt und gesagt, ja, wir haben Verbrechen begangen, wir verdienen diesen Tod dort am Kreuz. Aber dieser Mann, Jesus, der verdient diesen Tod nicht. Und was hat er zu Jesus dann gesagt? Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und wer weiß von euch, was Jesus darauf geantwortet hat? Ich sage dir, du wirst noch heute mit mir im Paradiese sein. Ist da noch Gelegenheit gewesen, dass er sich hätte taufen lassen? Nein. Zweites Beispiel aus der, sage ich jetzt mal, Jetztzeit oder heutigen Zeit. Der Bruder meiner Frau war ein Jahr ungefähr, also dreiviertel Jahr bevor er gestorben ist, noch bei meiner Frau zu Hause. Ich kam dann von der Arbeit heim. Und meine Frau hat ihm dann noch erzählt und hat gesagt, du René, du möchtest doch bitte Jesus in dein Leben hineinlassen, ihm die erste Stelle in deinem Leben geben. Und dann sagte er noch so zu ihr: Gabi, ich habe mein Leben jetzt ohne Jesus gelebt, der will mich doch gar nicht mehr. Und ich kann mich noch erinnern, ungefähr 20 Jahre vorher, als wir noch sehr jung verheiratet waren, da hat er dann noch gesagt, ja, als meine Frau auch mit ihm über diese Thematik gesprochen hat, dann sagte zu ihr, ja Gabi, du, es reicht doch noch mal kurz vorm Tod. Jetzt war es so, er ist dann tatsächlich im Oktober 2015 gestorben. Und die Schwester meiner Frau, die hat dann erzählt, nachdem wir dann hinfahren sind, um die ganzen Beerdigungen und alles zu organisieren, sagt sie zu ihr, Gabi, der René hat 3 Tage vorher gesagt, er hat Frieden mit Gott gemacht. Am nächsten Tag ging es ihm so schlecht, er konnte nicht mehr sprechen. Und 3 Tage später ist er an Organversagen gestorben. Auch er hatte keine Gelegenheit, getauft zu werden. Aber wenn diese Entscheidung, die er da im Grunde genommen auf seinem Sterbebett getroffen hat, wenn die ernst war, bin ich mir hundertprozentig sicher, wird er auch errettet werden. Die Frage, die sich dann dadurch stellt, ist ja, warum dann überhaupt Taufe? Ja, ist es dann überhaupt noch notwendig? Ja, denn Gott möchte, dass wir diese Taufpraxis durchführen. Und ich möchte jetzt einfach mal behaupten, es ist einfach ein Gehorsamsschritt, um einfach, wo derjenige, der sich taufen lässt, in dem Fall der David, einfach deutlich macht vor der Sichtbaren, also sprich uns als Geschwister oder Menschen, die einfach an dieser Taufe teilnehmen, um uns sichtbar zu machen, was in seinem Herzen passiert ist. Aber es ist auch ein Sichtbarmachen dessen vor der unsichtbaren Welt. Wir sind von der unsichtbaren Welt umgeben, sehen sie aber nicht. Aber auch da wird durch diese Taufe deutlich gemacht, jawohl, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre diesem Jesus. Ich möchte einige Verse aus Römer 6, Vers 3 bis 5 vorlesen. Dort heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit ihm, wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Was heißt es? Die Taufe drückt zwei Dinge aus. Auf der einen Seite den Tod, wie es hier heißt, mit Christus gestorben, aber auf der anderen Seite auch die Auferstehung. Und so möchte ich jetzt einfach mal ein ganzes Stück zurückgehen, circa 6000 Jahre, zu Adam und Eva. Und zwar heißt es hier in 1. Mose 1, 21, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Was durften die? Ich fand es einfach genial. Die durften durch den Garten gehen und egal, was da für Früchte, Beeren, Gemüse, was auch immer, sie konnten das alles genießen. Und ob das jetzt 100 waren, ob das 1000 waren, ob das weit, weit, weit mehr als 1000 waren, können wir nicht so genau sagen. Es wird auch nichts darüber gesagt, was es alles an Früchte, Obst und so weiter gegeben hat. Aber wir wissen, es war einfach ein großartiges Essen, was er dort vorfand, und das in einer Abwechslung, wie wir es heute gar nicht kennen. Und das auch in einer Reinheit und Vollkommenheit, wie wir es heute auch nicht mehr kennen und die danach auch gar nicht mehr in der Weise da war. Aber es gab eine Sache, das hat Gott Adam und Eva verboten. Und da heißt es eben in 1. Mose 2, Vers 16 und 17, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, wirst du des Todes sterben. Ein einziges Gebot. Nur ein einziges. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Hunderttausend oder Millionen von Bäumen in diesem Garten eben vorhanden waren. Aber nur von einem einzigen Baum durften die beiden nicht essen. Und jeder, der von uns Kinder hatte, der weiß, wenn ich ein Verbot ausspreche, dann ist im Grunde genommen der Reiz, dieses Gebot entweder zu brechen oder ja, einfach das zu tun, was ich jetzt nicht darf, der ist sehr, sehr groß. Kennt jeder von uns. Und was macht Adam und Eva? Sie gingen durch den Garten und kamen genau an diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und plötzlich fängt die Schlange an, mit ihnen zu reden. Sollte Gott gesagt haben? Und dann wird das, was Gott gesagt hat, wird dann so richtig verdreht. Und irgendwie, keine Ahnung, die Eva hatte dann den Eindruck, oh, der Baum, der macht klug. Und was machten sie? Sie haben von der Frucht genommen und mussten dann die Folgen, die daraus entstanden sind, auch tragen. Und da heißt es ja, wie ich gerade schon gesagt habe, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Jetzt stellt sich die Frage, ist Adam und Eva gestorben? Oder sind sie sofort gestorben? Also diesen körperlichen, physischen Tod, den sind sie erst ist Adam erst 930 Jahre später gestorben. Von Eva weiß ich es jetzt nicht. Aber sie sind in diesem Moment, wie man so sagt, geistlich gestorben. Das heißt, die Gemeinschaft, die enge Gemeinschaft, die sie mit dem lebendigen Gott, mit dem Schöpfer dieser Erde hatten, die wurde unterbrochen. Diese innige und wirklich sehr eng verwobene Gemeinschaft, die war kaputt. Und somit mussten sie auch das Paradies verlassen. Und das Nächste ist, es gibt aber noch einen sogenannten zweiten Tod. Das ist die ewige Trennung von Gott. Und die, möchte ich sagen, ist um ein viel, vielfaches schlimmer als das, was vorher war. Tod, okay, ist nicht angenehm. Ich kann davon berichten, also meine Frau ist vor fast 7 Jahren leider verstorben. Aber der zweite Tod ist, also möchte ich keinem wünschen, dass er den erlebt. Und da heißt es dort in Offenbarung 20, 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gab die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Es gibt ja immer wieder so Geschichten, die, da heißt es ja und das ist ja heiß und keine Ahnung. Die Bibel spricht davon, ja, von einem Feuersee, der mit Feuer und Schwefel brennt. Und ich bin mir sicher, allein diese Tatsache ist schon schlimm genug. Aber was eigentlich noch ganz, also was viel, viel, viel schlimmer ist, ist einfach die Tatsache, dass man entfernt ist von dem lebendigen Gott. Dass dort ein Ort ist, an dem Gott nicht wohnt, an dem Gott sich nicht aufhält. Das wird das Schlimme sein, was in der Hölle zu erwarten ist. Und David, soll ich dir eins sagen, worüber ich sehr, sehr froh bin? Ja? Das ist Folgendes, dass ich weiß, dass du in diesem Buch des Lebens stehst. Und dass wenn eines Tages diese Bücher aufgetan werden dann, und dein Name dort vorgelesen wird, das heißt, jawohl, du stehst im Buch des Lebens, du wirst dort in die Ewigkeit zu Gott gehen. Und genau das wollen wir heute an diesem Taufgottesdienst auch bezeugen. Tod. Dann, wie komme ich aus diesem Tod heraus? Es gibt nur eine Möglichkeit, Gott zu versöhnen oder Gott in irgendeiner Weise zu besänftigen. Zur Zeit des Alten Testaments sind Milliarden von Tieren geopfert worden, um Gott in irgendeiner Form einfach zu, ja, sage ich jetzt mal, gut zu stimmen. Was war die Voraussetzung? Es mussten reine Tiere sein. Und warum mussten es reine Tiere sein? Warum wurden die überhaupt geopfert? Für die Sünden jedes einzelnen Menschen. Warum mussten sie überhaupt Tiere opfern? Und ich denke, das war einfach eine Prüfung dessen von Gott. Ja, wie ernst nimmst du meine Gebote? Wie ernst nimmst du das, die Forderung von mir, dass Sünde getilgt bzw. bedeckt werden? Wie ernst ist dir das, was ich an Geboten aufgestellt habe? Und so sollte jeder Israelit wenigstens einmal im Jahr nach Jerusalem, um dort ein sogenanntes Brandopfer zu bringen, um Sühnung für seine Sünden vor Gott zu erwirken. Aber hat es ausgereicht? Nein. Denn das einzige Brandopfer, das wirklich vor Gott auch zu 100% angenommen wurde, war das Opfer Jesu Christi. Es waren keine Milliarden Opfer, es war ein einziges Opfer. Er war absolut makellos, oder man könnte auch sagen, sündlos. Und er starb für jeden. Seht ihr den Umkehrschluss? Milliarden von Tieren für eine Person und ein Opfer für alle. Und diese Sünden wurden dann auch tatsächlich weggenommen. Diese Opfer, die im Alten Testament gebracht wurden, waren im Grunde genommen Opfer, um Gott zu besänftigen. Aber das eine Opfer, das Jesus gebracht hat, das hat ausgereicht, um alle Menschen, sowohl die in der Vergangenheit, also sprich zur Zeit des Alten Testaments, die Sünden hinwegzunehmen, die zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, zur gegenwärtigen Zeit, aber auch in der Zukunft, sprich auch wir heute. Jesus ist das einzige Opfer, was Gott anerkannt hat, was die Sünde eines jeden Menschen wegnehmen kann. Der zweite Bereich, um den die Römer 6 Stelle geht, war die Auferstehung. Matthäus 16, Vers 21 heißt es, und von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tage auferweckt werden müsse. Das heißt, Jesus hat schon im Vorfeld den Jüngern klar und deutlich gesagt, Leute, ich muss nach Jerusalem gehen. Ich muss dort sterben, aber ich werde am dritten Tage wieder auferstehen. Dann in Lukas 24, 12 heißt es, Petrus aber stand auf und lief zur Gruft. Und als er sich hineinbeugte, sieht er nur die leinernen Tücher. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Seltsam, Petrus. Du hast doch genau gehört, dass Jesus gesagt hat, am dritten Tage werde ich auferstehen. Warum wunderst du dich? Aber sie haben es zu dem Zeitpunkt noch nicht 100% verstanden. Dann im 1. Korinther 15, 5 und 6 heißt es, und dass er Kephas, Petrus, erschienen ist, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Stellt euch das mal vor. An 500 verschiedenen Stellen erscheint Jesus zur gleichen Zeit 500 Personen. Unglaublich. Und es zeigt, ja, Jesus ist auferstanden. Und darum geht es mir jetzt auch in dieser Predigt. Es geht um diese zwei Themen. Auf der einen Seite der Tod, aber auf der anderen Seite die Auferstehung. Denn genau das symbolisiert die Taufe. Und da heißt es in 1. Korinther 15, 12 bis 17. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Für die Katze, das heißt, ich könnte mich jetzt hinlocken und könnte mir noch ein paar schöne Lieder singen, wäre alles gut. Ist auch unsere Predigt inhaltslos und auch inhaltslos, aber auch unser Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott gezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, denn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist unser Glaube nichtig, so sind wir noch in unseren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Paulus sagt, wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hätte, dann wäre all das, was ich jetzt gelesen habe, wäre dann Wirklichkeit. Das heißt, dann wären wir, wie er hier sagt, die elendsten Menschen, die auf Gottes Erdboden herumlaufen. Was symbolisiert in Wirklichkeit die Taufe? Die Taufe symbolisiert durch das Untertauchen den Tod Wenn jemand tot ist, was passiert? Also bei uns in unseren Breitengraden ist es so, dass man ein riesengroßes Loch buddelt, dann wird er dort reingelassen, wird wieder zugemacht. Tot. Also ist zu. Komplett zu, bedeckt, Ende. Und genau das symbolisiert dieses Untertauchen. Wenn David nachher untergetaucht wird, dann wird genau das deutlich gemacht. Er ist mit Christus gestorben. Er ist im Grunde genommen, er hat sein altes Leben, das er ohne Jesus gelebt hat, hat er hinter sich gelassen. Und ist im zweiten Atemzug, also dein Papa würde ich dann auch wieder rausholen, David, ne? wenn er dann wieder aus dem Wasser herausgehoben wird, dann symbolisiert es die Auferstehung. Das ist ein Sinnbild dessen, was er ja auch schon erlebt hat. Er ist mit Christus schon auferstanden. Und er wird natürlich, das ist auch nur ein Vorbote dessen, was dann noch kommen wird, wenn er irgendwann mal wirklich diese menschliche Hülle, sage ich jetzt mal, da wirklich zu Grabe getragen wird, oder Jesus uns entrückt, das kann natürlich auch passieren, dann werden wir mit Christus auferstehen, sprich in die Ewigkeit gehen und mit Christus und Gott dem Vater für ewig leben. Einfach nur eine Randbemerkung. Allein die Symbolik des Untertauchens, was auf der einen Seite den Tod bzw. dann die Auferstehung symbolisiert, widerspricht der Kindstaufe. Denn wenn Gott das wirklich so gewollt hätte, ja, dann müsste jetzt mein Grund Nummer David nur ihr irgendwie mit Wasser besprengen. Aber die Symbolik allein dafür verbietet es eigentlich, eine Kindstaufe durchzuführen mit einfach nur ein bisschen Wasser besprengen. Weil dann einfach diese Symbolik gar nicht zum Tragen käme. Dieses Untertauchen mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden. Die Frage ist, wie ich jetzt auch erwähnt habe, die Taufe symbolisiert ja einen inneren Prozess. Und da stellt sich natürlich die Frage, was muss vorher passiert sein? Es muss zum einen einfach derjenige, der sich taufen lässt, und das beziehe ich jetzt auch auf David, er wird nachher auch noch kurz ein paar Sachen von sich weitergeben, er muss auf der einen Seite erkannt haben, dass er ein sündiger Mensch ist. Dass er vor Gott mit seiner Sünde nicht bestehen kann. Der zweite Schritt ist der, dass er seine Sünden bekennt, dieses Sündenbekenntnis. Er muss einfach, wenn er erkannt hat, jawohl, ich habe vor Gott gesündigt. Ich bekenne ihm dann meine Sünden. Und dann beginnt ein sogenannter Herrschaftswechsel. Und ich bitte dann, dass dieser lebendige Gott in meinem Leben Raum gewinnt. Ich bitte, dass er die erste Stelle in meinem Leben übernimmt. Dass er ab diesem Zeitpunkt das Sagen in meinem Leben hat. Was passiert danach? Dann kommt der Heilige Geist in das Leben eines Menschen. Und jetzt hat man auch die Kraft, nach Gottes Maßstäben zu leben. Ein Leben nach den Maßstäben Gottes, das möchte Gott. Und dadurch sind auch die Voraussetzungen geschaffen. Und dann kommt eben auch die Bereitschaft, Gott zu dienen. Galater 2, Vers 19b und 20a. Ich bin mit Christus gestorben, gekreuzigt, oder ich habe in Klammern geschrieben, gestorben. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Was mache ich, wenn ich diesen Jesus die erste Stelle in meinem Leben gegeben habe? Dann bin ich bemüht, nach seinen Maßstäben, nach seinen Geboten zu leben. Und wie es eben hier heißt, im Vers 20, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich jetzt lebe im Fleisch, lebe ich, kurz gesagt, hingegeben an diesen Jesus Christus. 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, daher, wenn jemand in Christus Jesus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Ist das nicht genial? Christus kommt in dein Leben und plötzlich verändert sich dein Leben. Ich habe das letztens schon mal in der Predigt versucht deutlich zu machen, dass Menschen, die vorher einfach sich angestrengt haben, gedacht, ich möchte doch ein gutes Leben führen, ich möchte doch mich gut und positiv verhalten, und trotzdem merken sie, sie schaffen es nicht. Menschen, ich hatte da noch von einem Wolfgang Dück, so heißt der, gesprochen, der hat ein Buch geschrieben, Vom Knast zur Kanzel. Der war im Gefängnis, er war ein Verbrecher. Ich weiß nicht, was er alles angestellt hat, das ist schon so lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber er war ein Verbrecher. Und er kam aus dem Gefängnis raus und dann ging die gleiche Leier wieder los. Und dann, irgendwann in einem Gefängnis, hat er Jesus kennengelernt, mit Menschen kam er in Kontakt, die Jesus kannten, die ihr Leben mit Jesus gelebt haben, hat gemerkt, irgendwas ist an den Menschen anders. Und er hat eine Sehnsucht bekommen, auch dieses Leben irgendwie zu bekommen. Diese Kraft, die diese Menschen hatten. Und so hat er Jesus dort im Gefängnis in sein Leben gelassen. Und plötzlich war er imstande, Dinge, die er vorher nicht geschafft hat. Er war ein Krimineller, ja, aber er hat es nicht geschafft, seine Kriminalität abzulegen. Und als Jesus in das Leben dieses Mannes kam, war er plötzlich in der Lage, ja, dieses alte Leben hinter sich zu lassen. Er hatte plötzlich eine Energie, eine Kraft, keine Ahnung, um diese Dinge nicht mehr tun zu müssen. Und genau das drückt dieser Vers hier aus. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Dinge, die uns vorher wichtig waren, sind plötzlich gar nicht mehr ganz so wichtig. Der Schuldschein ist ans Kreuz genagelt. Was ist ein Schuldschein? Das ist ein Strafurteil. Schuldig. So, und ich kann jetzt durch die Reihen gehen, jeder von uns ist schuldig. Selbst wenn du nur eine einzige Sünde in deinem Leben begangen hättest, bist du schuldig und hast keine Chance, jemals zu diesem lebendigen Gott zu kommen. Und da heißt es in Kolosser 2, Vers 13 bis 15, und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der in Satzungen bestanden hat, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt, in ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Schuldschein heißt, du bist ein Sünder und aufgrund dieser Sünde, wie ich es am Anfang dieser Predigt schon gesagt habe, hast du den ewigen Tod, sprich die Hölle, verdient. Auch wenn sich das jetzt hart anhört, und man heute natürlich gar nicht mehr gern über Hölle oder diesgleichen predigt und auch Leute gar nicht mehr hören wollen, was von also über Hölle und so weiter. Allerdings hat Jesus ganz, ganz viel im Neuen Testament über die Hölle gepredigt. Dieser Schuldschein, und es ist egal, wie viele Sünden du begangen hast, der lastet auf deinem Leben und spricht dich schuldig. Wie kommst du weg von diesem Schuldschein? Ich möchte jetzt einfach einen ganz kurzen Ausflug machen Wenn du jetzt vor Gericht stehst, was passiert dann? Das heißt, es wird ein Urteil gesprochen und das heißt 25 Jahre Knast. So, jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Entweder, ja, du sitzt die Strafe ab, komplett. Das heißt jetzt in diesem Fall für jeden Einzelnen von uns ewiger Tod. Oder jemand anderes geht für dich in den Knast oder anders ausgedrückt bezahlt für dich. Heißt es im Jesaja 23, Vers 5, doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. So, jetzt stell dir vor, 25 Jahre, es gibt, weiß nicht, ob ihr das wisst, so Tagessätze. Ich gehe jetzt immer von aus, die Tagessätze können von, sagen wir mal, 30, 40 Euro bis zu 100 und mehr Euro sein, je nachdem. Ich gehe jetzt einfach mal von einem Mittelwert aus, 25 Jahre, das sind 9.125 Tage, a 70 Euro Tagessatz, das heißt, es ist eine Summe von 638.750 Euro. Vielleicht sitzt sogar heute jemand da, der so viel Geld hat. Kann ich jetzt nicht sagen. Das heißt, du hast jetzt entweder die Möglichkeit, diese Summe zu bezahlen, selbst ins Gefängnis zu gehen, oder du hast den Stellvertreter, der für dich entweder ins Gefängnis geht oder diese Summe bezahlt. Und diese diese Kolosserstelle, Kolosser 3, die drückt im Grunde immer genau das aus. Jesus hat diese Strafe für dich bezahlt. Jesus ist dort ans Kreuz gegangen und hat diesen Schuldschein getilgt. Er hat diesen Schuldschein bezahlt mit seinem Leben. Eine Möglichkeit gäbe es noch, das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Eine Möglichkeit gibt es noch, also es sind diese drei. Entweder du sitzt es selber ab, jemand bezahlt für dich oder geht für dich dorthin, oder durch den Tod. Wenn jemand verurteilt wurde und stirbt vorher, dann ist das Urteil auch nicht mehr vollstreckbar. Und da sind wir jetzt dann wieder bei der Symbolik der Taufe, dass der David mit Christus gestorben ist. Das heißt, diese Schuld ist weg. Einen Toten kannst du nicht mehr verurteilen. Ein Toter kann die Strafe nicht mehr absitzen. Und ich finde es einfach großartig, dass wir so einen großartigen, lebendigen und erhabenen Gott haben, der diese Möglichkeiten schafft. Ich fasse noch ganz kurz zusammen. Was rettet? Glaube oder Taufe? Der Glaube rettet, die Taufe symbolisiert das, was in einem Menschen passiert ist. Was ist die Taufe noch oder warum brauche ich die Taufe? Taufe ist einmal ein Gehorsamsschritt, zweitens ist es ein Sichtbarmachen vor der unsichtbaren und vor der sichtbaren Welt, was in dem Leben eines Menschen passiert ist. Dann auf der einen Seite der Tod mit Christus gestorben, wie ich gesagt habe, auf der anderen Seite die Auferstehung und ja, genau das wollen wir durch diese Taufe heute symbolisieren und deutlich machen. Und ich freue mich ganz arg. David, ich habe dich jetzt ungefähr dreieinhalb Jahre, das ist die Zeit, in der ich jetzt ungefähr hier bin, ja, so ein klein wenig miterleben dürfen. Und ich habe jetzt so, letztens ist mir das so echt um den Kopf gegangen, dachte ich mir, wow, was hat der Bursch für eine Entwicklung hingelegt. Ja, warst du noch so ein kleiner Steppke, so ein ganz netter, ja. Und man merkt einfach, wie du so langsam immer reifer, immer, ja, auch wie du in dieser Zeit auch Jesus immer mehr auch in deinem Leben auch ja, wirken hast lassen und Raum gegeben hast. Und letztens, als ich so darüber nachgedacht habe, muss ich echt sagen, habe ich mich richtig darüber gefreut. Einfach über die Entwicklung, die du jetzt so in diesen letzten 3,5 Jahren vollzogen hast. Und ich wünsche mir einfach, dass das so noch weitergeht und dass dieser Gehorsamschritt, den du heute tust, auch, dass du einfach Gottes Segen aufgrund von diesem Gehorsamschritt auch wirklich in der Zukunft erlebst und erfährst und einfach auch merkst, ja, Jesus, er steht an deiner Seite und er hilft dir, auch wenn es vielleicht an irgendeiner Stelle mal nicht mehr ganz so einfach wird und manche Dinge in deinem Leben aufkommen, wo du denkst, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber er steht dir zur Seite und er hilft dir und er gibt dir Kraft und Mut weiterzugehen. Amen.